Jesus. Jesus, du bist der, den unsere Seele liebt. Du bist der, den wir lieben, Jesus. Jesus, berühre du. Jesus, sprich du in unser Herz. Beruhige unser Herz. Heile unseren Körper. Gib Frieden, Vergebung. Rede du. Du bist der, den unsere Seele liebt. Jesus. Heute wird Lea uns austeilen aus dem Reichtum, den sie von Gott empfangen hat. Hör hin, was der Herr für dich bereitet hat durch Lea.
Dankeschön. Danke für den wundervollen Lobpreis euch. So, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass du da bist. Nice to see you. Und dass du heute da bist, ist ja kein Zufall. Nicht wegen mir, sondern du hast heute Morgen eine Entscheidung getroffen, hierher zu kommen. Du hast dich entschieden, nicht im Bett liegen zu bleiben oder brunchen zu gehen, sondern du bist hierher gekommen und hast gesagt, ich möchte meine Zeit Gott schenken. Ich möchte Gott anbeten. Ich möchte in mich gehen. Und es sagt viel über deine Prioritäten aus. Es sagt was über dein Herz aus. Und Gott sieht dein Herz. Und über das Herz soll es bei mir heute Morgen auch gehen. Ich habe meine Predigt genannt, eine kleine Herzanalyse. Die Bibelstelle, die ich voranstellen möchte, ist Sprüche 4,23. Mehr als alles achte auf dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Unser Herz ist die Quelle, von dem unser ganzes Leben, unser ganzes Sein ausgeht. Wir kommen ja vom Samstag her, gestern, da ruft es Schwabens heilige Pflicht, eine Kehrwoche durchzuführen. Ich weiß nicht, ob du verpflichtet bist, wenn nicht, putzt du vielleicht trotzdem dein Haus, deine Wohnung. Warum machen wir das? Ich weiß ja auch nicht, wie andere auf der Welt oder in Deutschland das machen, aber es wird ganz von alleine schmutzig. Wir machen ja nichts groß dafür. Was hat es jetzt mit meinem Herz zu tun? Stell dir dein Herz als eine Wohnung vor. In Johannes 14,23, da steht, Jesus sprach, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wohnung bei ihm nehmen bedeutet, Wohnungsnehmer, der zieht bei dir ein. Gott und Jesus ziehen bei dir ein. Und dann komme ich zu meinem ersten Punkt. Der Staub des Lebens, der Schmutz des Alltags. Es ist schon erschreckend, wenn wir jede Woche unseren Saugroboter leeren. Da haben wir so ein dickes Knäuel an grauem Staub und Schmutz. Und wie gesagt, wir stehen ja nicht da und schütteln unsere Kleider aus, aber so wirkt es manchmal. Ich stelle jetzt mal eine provokante Behauptung auf. Mal sehen, ob du mir da folgen kannst. Jesus hat uns, oder anders gesprochen, ich habe noch eins vergessen, der Staub, der Schmutz, der steht für mich für die Sorgen des Alltags. Es ist ja nicht so, dass wir die Sorgen einladen und sagen, ja, kommt alle her, sondern die sind einfach da, sie kommen in unser Leben hinein. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, Jesus hat uns ein sorgenfreies Leben versprochen. In Philipper 4, Vers 6 steht, sorgt euch um nichts. Um nichts. Ich weiß nicht, ob das deutlich genug ist. Um nichts. Das hat zwar jetzt nicht Jesus gesagt, sondern Paulus. Und wir kommen aber gleich dazu, was Jesus sagt. Aber ist es nicht erstmal schön und befreiend, dass wir nicht verpflichtet sind, uns Sorgen zu machen? In Matthäus 6, das ist auch so mein Haupttext für heute, ab Vers 25 steht, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Denn nach all dem trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Ganz ehrlich, über Essen und Trinken und Kleidung, ich weiß nicht, machen wir uns ja nicht wirklich Sorgen. Aber wenn wir zurückgehen zu dem, was Paulus sagt, und sagt, hey, ihr sollt euch um gar nichts sorgen, dann schließt es ja noch viel mehr mit ein. Mach dir keine Sorgen um deine Arbeit, deine Finanzen, deine Familie, deine Gesundheit, deine Freunde. Ich weiß nicht, was dir da durch den Kopf geht. Kann das Jesus so gemeint haben? Das kann doch nicht sein. Natürlich mache ich mir Sorgen um meine Familie und meine Finanzen und vor allem auch um meine Gesundheit. Das ist doch meine Verantwortung. Ist es nicht sogar meine Pflicht? Natürlich haben wir Verantwortung. Wir haben vor allem Verantwortung, weise zu sein. Aber über allem steht immer noch der, der über allem steht. Ein himmlischer Vater, der weiß, was wir brauchen. Da gibt es noch diese Geschichte in Lukas 10, 41, wo Jesus seine Freunde besucht. Maria, Martha, Lazarus. Und da waren ein paar Leute beisammen und die Frauen, die hatten eigentlich die Pflicht, die Gäste zu versorgen. Ja, also mit Getränken, mit Essen, was auch immer. Und die Martha ist ganz fleißig und Maria kümmert sich heute irgendwie nicht so ganz darum. Sie setzt sich zu Jesus zu den Füßen. Die Martha kommt zu Jesus und sagt, sag ihr doch, dass sie mir auch helfen soll, ist ein bisschen viel gerade. Und Jesus sagt zu ihr, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und bemühst dich so viel, aber eins ist notwendig, setz dich doch stattdessen lieber zu mir. Können wir da nicht unseren Namen auch einsetzen? Ja, bei mir würde das dann so lauten, Lea, Lea, du machst dir so viele Sorgen, du bist so beschäftigt, deiner Pflicht nachzugehen. Aber eigentlich, nimm dir doch Zeit, setz dich doch zu mir. Die Liste mit den Sorgen von vorhin, die könnten wir sogar noch erweitern. In Lukas 21, 12, da steht, macht euch keine Sorgen, wenn sie euch ins Gefängnis werfen, wenn sie euch vor Gerichte stellen, was ihr sagen sollt. Ich meine, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und Paulus hat uns vorgelebt, wie sowas aussehen kann. Ich weiß nicht, ob du Kinder hast. Wenn du Kinder hast, was machen deine Kinder, wenn sie Hunger haben, wenn sie Durst haben? Sie kommen zu dir und sagen, Mama, ich habe Hunger, Papa, ich habe Durst. Und du gibst ihnen. Das ist was ganz Natürliches. Wir haben Kinder auf diese Welt gesetzt und wir kümmern uns um sie. Wir versorgen sie. Jetzt ist es so, Gott hat uns auf die Welt gesetzt, all seine Kinder. Und es ist das ganz Natürliche, dass er uns versorgt. In diesem Text, da geht es um die Schöpfung, um die Lilien auf dem Feld, um die Tiere, um die Vögel, dass Gott sie versorgt. Und da steht, hey, wie viel mehr, wie viel kostbarer seid ihr? Es ist das Allernatürlichste, wenn Gott sich um das Gras schon sorgt und es versorgt und die Tiere versorgt. Das ganz Natürliche ist doch, dass er euch auch versorgt. In Matthäus 6, 30 bis 32, da steht dann sogar noch, wenn also Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie wird er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn nach all diesem trachten die Nationen, die Ungläubigen. Denn euer Vater im Himmel weiß, dass er all dies benötigt. Ihr Kleingläubigen, wenn du nicht glauben kannst, dass Gott dich versorgt, hast du einen kleinen Glauben. Wir haben einen himmlischen Vater, der für uns versorgt. Ja? Die Heiden, die Nationen, die Ungläubigen haben keinen himmlischen Vater, von dem sie erwarten können, dass sie versorgt werden. Vielleicht denkst du ja, naja, du hast keine Ahnung, was für Sorgen ich habe, was für große Sorgen ich habe. Aber ich hoffe, dass du weißt, was du für einen großen Gott hast. Irgendwo habe ich diesen treffenden Satz auf einer Karte gelesen. Jesus, da hast du jetzt echt ein Problem. Ja, meine Sorgen, meine Probleme sind eigentlich seine Probleme. Jesus möchte, dass wir sorglos sind. Und er verspricht uns, dass wir einen himmlischen Vater haben, der uns versorgt. Das ist einerseits befreiend und andererseits herausfordernd. Sorgen, der alltägliche Schmutz unseres Lebens. Mach's doch wie bei dir zu Hause. Nimm ein Staubtuch, wisch und weg. Entsorge deine Sorgen. Und ich komme zu einem zweiten Punkt. Meine Hauptbibelstelle dafür ist, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. In welchem Kontext steht es denn? Es steht in Matthäus 6, 21. Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie vernichten und wo die einbrechen und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie vernichten und keine Diebe einbrechen und stehlen. Dieses, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz, da geht es um Schätze, um Reichtum und Besitz. Ich weiß, das ist, glaube ich, nicht ganz so unser Lieblingsthema. Es ist auch so ein sehr ambivalentes Thema. Ja, einerseits hören wir immer, hey, Finanzen und Besitz, das ist ein Segen. Ja, du bist gesegnet, wenn du hast, wenn du bekommen hast, wenn du versorgt bist. Versorgt uns Gott? Und andererseits ist immer so, es ist auch die Gefahr, dass du irgendwie deinen Zugang zum Himmel dir damit verspürst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem Leben war immer so, ich weiß nicht so ganz, auf welcher Seite ich mich da bewegen soll. Dann geht es ja noch weiter in Vers 24. Ihr könnt Gott und dem Mammon nicht gleichzeitig dienen. Irgendwie diese zwei Dinge, die gehen nicht so wirklich zusammen. Und das Neue Testament sagt uns ja ganz viel über Finanzen, über Reichtum und Besitz und nicht alles ist so super positiv. Ich glaube, dass die ganz entscheidende Frage bei diesem Thema ist, was macht es mit deinem Herz? Macht es hier drinnen einen Unterschied, was ich besitze, was ich habe oder nicht? Eine kleine herausfordernde Frage noch hier heute Morgen. Willst du vollkommen sein? Wenn du mit Gott schon eine Weile unterwegs bist und denkst, Mensch, ich bin da eigentlich ganz gut mit dabei, ist es nicht so ein Ziel, vollkommen zu sein? Da gibt es diesen Text, da kommt, oder diese Geschichte besser gesagt, ein reicher Jüngling kommt zu Jesus und sagt, was muss ich Gutes tun, um in den Himmel zu kommen? Erstmal ist eigentlich die falsche Frage, weil wie wir wissen, durch Gutes tun kommst du nicht in den Himmel. Das ist nicht der Zugang, das ist nicht der Schlüssel. In den Himmel zu kommen, das ist ein Geschenk. Und Jesus sagt, ey, was sagst du, was redest du vom Guten? Nur einer ist gut. Und dann sagt er, halt die Gebote und die Sinn, er zählt sie auf. Und dann sagt der reiche Jüngling, hey, mache ich schon alles, passt. Aber was soll ich noch tun, was kann ich noch machen? Und dann, also mich wundert diese Wortwahl. Wenn du vollkommen sein willst, verkaufe dein Hab und Gut und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Jesus setzt bei den Geboten sozusagen noch eins oben drauf. Wenn du vollkommen sein willst, dann könntest du noch das tun. Was ich aber auch schön finde, da steht, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Wenn du was gibst, dann sammelst du gleichzeitig in deine himmlische Schatzkammer. Wir sind ja hier im Schwabenländle und wir sind mit dieser Lebensphilosophie groß geworden. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Ja, gestern Abend war ich auf dem Geburtstag, da ist dieser Satz gefallen. Es ist so ein Lebensziel, sich irgendwann ein Haus leisten zu können, eine Wohnung, irgendwas Eigenes, wo man der eigene Herr ist. Eine Sicherheit zu haben, eine Investition in die Zukunft oder auch was für unsere Kinder später dann mal. Und es ist auch selbstverständlich, dass wir für unsere unser Leben sorgen möchten, für unsere Familie. Aber oft habe ich den Eindruck, dass wir oft unsere ganze Lebensenergie diesen Zielen unterordnen. Ja? Alles fließt da rein, reicher zu werden, unseren Besitz aufzubauen. Meine Kinder haben mir das erzählt in Gesprächen mit Freunden, was so das Ziel ist, ja, reich zu werden. Ich weiß nicht, ob das auch durch Social Media, das, was wir da immer präsentiert bekommen, wie toll es ist, reich zu sein, wie toll es ist, schöne Dinge zu haben. Und dann steht aber in Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles zufallen. Zufallen. Was ist zufallen? Zufallen ist ein Geschenk. Wenn dir etwas zugefallen ist, hast du dafür schon mal gearbeitet? Nein, es ist dir zugefallen. Und das Reich Gottes, ganz vieles im Reich Gottes, ist ja ein Geschenk. Ja? Jesus hat sich uns geschenkt, uns ist das ewige Leben geschenkt worden. Und hier steht, hey, auch eigentlich, lasst euch von mir beschenken. Das ist eigentlich Gottes Plan für uns. Es ist ja auch nicht so, dass reiche Menschen zwingend glücklich sind. Das ist ja eigentlich, was wir uns erhoffen, ne? So Sicherheit, Glück. Wir haben dieses Bild vor Augen. Wenn wir was haben, wenn wir reich sind, dann sind wir glücklich. Aber wie schnell kann sich das ändern? Auf was setzen wir eigentlich? Ja, wenn ich denke, unser ukrainisches Pflegekind, ihre Mutter ist in der Ukraine bei den Eltern und die haben jetzt vor kurzem haben die sich zusammengesetzt und Fluchtpläne geschmiedet, weil die Situation spitzt sich immer mehr zu bei ihnen in der Gegend. Sie haben ja auch verboten, sie besuchen zu kommen und machen jetzt Pläne, wenn es hart auf hart kommt, was sie denn machen, wie sie reagieren. Sie würden ihre Wohnung, ihr Leben, ihre Arbeit, alles zurücklassen. Wie ist es mit der Sicherheit? Sind jetzt Besitz und Finanzen schlecht? Absolut nicht. Genauso wenig sind ja gute Werke schlecht. Ich bin selbstständig, ich muss mich immer wieder mit Finanzen beschäftigen und ich finde es auch wichtig, dass wir weise sind mit Finanzen, dass wir es lernen, mit Geld umzugehen. Ja, wir leben hier auf der Erde, vieles funktioniert über Geld. Aber ganz entscheidend ist, dass unser Halt in Gott ist und nicht in unserem Besitz. Was habe ich wirklich in der Hand? Meine Arbeitsstelle, die Weltwirtschaftslage, die Weltsicherheitslage, habe ich meine Gesundheit in der Hand, das Wetter, Unwetter. Aber Gott ist der, der immer da ist. Mir gehört alles, was ihm gehört. Und ihm gehört alles, was mir gehört. Das ist von meiner Seite aus ein super Deal. Das Verständnis im Neuen Testament über Finanzen ist ja noch ein ganz anderes als unser weltliches, ja? Dort steht, Besitz verpflichtet. Laut Bibel sind wir verpflichtet, Gutes zu tun, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Das steht in Jakobus 4, Vers 17. Und lass die rechte Hand nicht wissen, was die linke tut und scher dich auch nicht weiter drum. Wenn du großzügig bist, dann bekommst du mehr, damit du noch weiter großzügig sein kannst. Aber wenn du für dich behältst, dann wird dir auch das genommen. Dann ist es ja auch so, dass wir nicht mit einem Goldbarren in der Hand auf die Welt gekommen sind. Wir sind mit nichts auf die Welt gekommen. Ja, mit rein gar nichts. Alles, was wir haben, ist uns gegeben worden. Entweder durch unsere Eltern, durch unsere Fähigkeiten, mit denen wir arbeiten können, mit denen wir Geld verdienen können. Das ist uns alles gegeben worden. Wenn ich diesen Blick auf Besitz habe, dass mir alles gegeben worden ist, dann sehe ich mich eher als Verwalter. und nicht als Besitzer. Wenn du mich fragen würdest, was soll ich mit meinen Finanzen, mit meinem Geld tun, dann würde ich sagen, frag den Chef. Ist es nicht spannend, als Jesus seine Jünger berufen hat? Das lesen wir in Matthäus 10, Vers 9. Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln tragen und auch keine Tasche für den Weg. Auch nicht zwei Hemden, keine Schuhe und kein Stecken, denn ein Arbeiter ist seiner Speise wert, wenn wo steht, glaub, ist seines Lohnes wert. Kein Geld, keine Versorgung. Das war die erste Lektion, die die Jünger lernen durften. Komm mit nichts und folge mir nach und du wirst sehen, wie Gott dich versorgt. Ich weiß nicht, ich frage mich das, ob Gott uns nicht irgendwann im Laufe unseres Lebens tatsächlich auch an diesen Punkt hinbringen wird, wo wir dastehen mit nichts, damit wir lernen, was es heißt, von Gott versorgt zu werden, dass wir diese Lektion lernen. Das ist vielleicht noch nicht mal im Bereich von Finanzen, vielleicht auch in anderen Bereichen. Dann bin ich noch auf eine Stelle gestoßen, die hat mich tatsächlich ganz schön bewegt, auch ein bisschen schockiert. Mal schauen, ob ich die auch da habe. Hier, das ist die Stelle. Weil du sagst, ich bin reich. Ja, reich bin ich geworden, ich habe es geschafft. Ich habe an nichts Mangel. Ich habe genug zu essen, genug Kleidung. Ich bin bestens versorgt. Ich bin bestens versichert. Und weil du nicht weißt, dass gerade du elend und erbarmenswert, arm, blind und nackt bist. Wir, die wir meinen, dass wir alles haben, das ist der Zustand, den wir aus der Sicht des Himmels eigentlich haben. Dann geht's weiter, so rate ich dir, kaufe dir Gold von mir, im Feuer geläutertes Gold, damit was? Damit du wirklich reich wirst. Und weiße Kleider, damit du anziehst und nicht mehr nackt bist. Und Augensalbe für deine Augen, dass du genau das sehen kannst. Ich überführe und züchtige alle, die ich lieb habe. So sei nun eifrig und geh in dich. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, so werde ich bei ihm eintreten und das Mahl mit ihm halten. Wenn wir meinen, dass wir reich sind, weil wir Besitz haben, dann haben wir nicht verstanden, dass wir nichts haben, was im Himmel wirklich von Bedeutung ist. Was zählt denn im Himmel? Im Himmel, wir haben es vorhin schon gehört, dieses Geben, der reiche Jüngling, der gegeben hat, hat einen Schatz im Himmel gesammelt oder hätte einen Schatz im Himmel gesammelt. Das, was wir geben, ist ein Schatz im Himmel. Und dein Vertrauen und dein Glaube, das ist die Währung im Himmel. Sie sind das Gold des Himmels, die Schätze, die du dort ansammelst. In Hebräer 10, 35 steht, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Werft euren Glauben nicht weg. Und wo habe ich den Satz gelesen? Nicht der ist reich, der viel hat, sondern der, welcher viel gibt. Und das findet sich eigentlich in dieser Stelle auch wieder. Ich weiß nicht, was deine Geldanlagen, deine Aktien, deine ETFs, deine Fonds, falls du welche hast, an Rendite abwerfen. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sie nicht mit der Rendite des Himmels mithalten können. Die Rendite des Himmels ist 30, 60 und 100-fach. Warum rennen wir dem nicht nach? Und dann gibt es noch diese Stelle, das steht eigentlich in dem gleichen Text, ne, wo, also dieses Ackerfeld, wo von der Frucht die Rede ist, von 30, 60, 100-fach, das steht davor. Und es fasst eigentlich meine zwei Themen hier zusammen. Der aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört und die Sorgen der Welt und der trügerische Reichtum ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Unsere ständigen Sorgen, unsere Tränen um unsere Sorgen, und der trügerische Reichtum, den Reichtum, den vermeintlichen Reichtum, die vermeintliche Sicherheit, diese zwei Dinge erstecken das Wort Gottes in unserem Herz. Und es bringt keine Frucht. Ich weiß nicht, ob du Frucht bringen willst, aber das sind die zwei Themen, an denen wir da zu arbeiten haben. Der Nährboden fürs Wort Gottes ist Vertrauen, dass er uns versorgt. Dass er unsere Sicherheit ist. Ich glaube nicht, dass es jetzt falsch ist, finanzielle Sicherheit aufzubauen und für sich selber zu sorgen. Der Paulus hat auch für sich selber gesorgt, er wollte nicht abhängig sein. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du gesegnet bist in allen Bereichen, auch finanziell, dass es dir richtig gut geht. Aber häng nicht dein Herz daran. So dass du sagen kannst, ob ich habe oder nicht, macht keinen Unterschied. Ich glaube, das war Paulus, der im Philipper 4 auch sagt, ich habe es gelernt, Mangel zu haben, ich habe gelernt, Überfluss zu haben. Es macht keinen Unterschied hier drin. Wer hat das letzte Wort über deine Finanzen? Welches Gold kaufst du? Das himmlische oder das irdische? Bist du Besitzer oder vom Alter? Willst du Frucht bringen? Wir sind nicht von dieser Welt. Ob mit schönem Häusle oder nicht, sollte hier drin keinen Unterschied machen. Ich weiß, dass Jesus für mich schon eine Wohnung baut. Sie wird all meine Wünsche und Erwartungen übertreffen. Und er kann das, er ist gelernter Zimmermann. Ist Gott dein Schatz, deine Perle, für die du bereit wärst, alles zu verkaufen? Ist er dir kostbarer als alles andere auf dieser Welt? Und damit